Ja, meine Damen und Herren, im 19. Jahrhundert rückt das Problem der Arbeit ins Zentrum, und die große Frage lautet: Wie kann diese Zentralität der Arbeit begründet werden? Wie könnte die theoretische Antwort auf das empirische Vordringen von Arbeitsproblemen aussehen? Ich bin letztes Mal wieder zu Hegel zurückgekehrt, und zwar zu dem berühmten Abschnitt Herr und Knecht, Herrschaft und Knechtschaft in der Phänomenologie des Geistes. In diesem Abschnitt gibt Hegel eine philosophische Antwort auf die Frage nach der Zentralität der Arbeit, und diese Antwort werden dann Marx und dann Nietzsche später in verschiedener Weise aufgreifen, modifizieren, zurückweisen. Dazu, wie gesagt, dann mehr in den nächsten Stunden. Zunächst zurück zu der Geschichte vom Selbstbewusstsein, mit der ich angefangen habe. Wir sind ja überhaupt noch gar nicht an der Stelle angekommen, an der Arbeit auftaucht, sondern letztes Mal habe ich an dieser hochdramatischen Stelle abgebrochen, an der sich zwei Selbstbewusstseine im Kampf auf Leben und Tod gegenüberstehen. Sie erinnern sich, Selbstbewusstsein, das setzt schon eine Menge voraus. Es setzt nämlich Bewusstsein voraus, verständiges Bewusstsein. Und das Selbstbewusstsein konstituiert sich, indem zwischen Ich und Nicht-Ich unterschieden wird. Selbstbewusstsein zielt auf sich selbst Gleichheit oder, wie wir heute sagen, auf Identität. Solche sich selbst Gleichheit ist ein Einzelbewusstsein, ein Individuum, und ich habe das Kapitel ja in ein Theaterstück etwas verwandelt. Wir haben es auf der Bühne auftreten lassen, und sogleich trat ein anderes, ebenso strukturiertes Einzelbewusstsein auf. Beide sind ihrer selbst gewiss, aber eben nur mit ihren Selbsteinschätzungen, den Einschätzungen von sich selber ausgestattet. Ungeklärt ist, ob sie sich selbst überheben, ob sie größenwahnsinnig sind oder ob sie sich selbst unterbieten und sich so falsch wahrnehmen. Das heißt, ihre Gewissheit, sagt Hegel, hat doch keine Wahrheit. Und wahr wird die Gewissheit erst, wenn sie nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv anerkannt wird. Subjektive und objektive Anerkennung müssen zusammenfallen. Und diese Anerkennung ist kein Automatismus, ist nicht selbstverständlich gegeben, sondern um zu dieser Wahrheit des Selbstbewusstseins zu gelangen, muss bei Hegel etwas getan werden. Dies geschieht nur durch ein Tun. Die Anerkennung muss von einem erworben werden, und sie muss von dem anderen Selbstbewusstsein gegeben werden. Und diese Anerkennung, darauf hätte ich auch hingewiesen, sie liegt in dem Nicht-Ich-Bereich, das andere ist die Selbstgewissheit, Nicht-Ich-Bereich, der eine Realität auf gleichem Niveau darstellt. Eine Anerkennung durch Dinge zählt überhaupt nichts fürs Selbstbewusstsein. Dinge, das ist eine Frage des Bewusstseins, das heißt des Verstandes, sagt Hegel, der Regelhaftigkeit und Widerständigkeit der Objektwelt. Und was wäre das auch für ein Selbstbewusstsein, das sich eben, was weiß ich, durch den Regen, der auf es fällt, gedemütigt fühlte und durch die Sonne, die auf es scheint, nun irgendwie erhoben fühlte. Diese Form der Anerkennung durch Dinge in Häkchen ist unmöglich, macht keinen Sinn für das Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein hängt eben nur an der Anerkennung durch das andere Selbstbewusstsein. Ja, soweit waren wir, und ich hatte auch schon diese Passage Ihnen zum Schluss angefangen vorzulesen, die ich jetzt noch vervollständigen werde. Da heißt es, ich zitiere, Sie, also diese beiden Selbstbewusstseine, müssen in diesen Kampf, den Kampf auf Leben und Tod, gehen, denn Sie müssen die Gewissheit ihrer selbst für sich zu sein, zur Wahrheit an dem anderen und an ihnen selbst erheben. Und es ist allein das Daransetzen des Lebens, wodurch die Freiheit, wodurch es bewährt wird, dass dem Selbstbewusstsein nicht das Sein, nicht die unmittelbare Weise, wie es auftritt, Nicht sein Versenktsein in die Ausbreitung des Lebens, das Wesen, sondern dass an ihm nichts vorhanden ist, was für es nicht verschwindendes Moment wäre, dass es nur reines für sich sein ist. Nicht wahr? Das Ich entsteht durch den Ausschluss alles Nicht-Ichs. Und das muss jetzt durchgeführt werden. Und die Passage geht weiter. Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden. Aber es hat die Wahrheit dieses Anerkanntseins als eines selbstständigen Bewusstseins nicht erreicht. Ebenso muss jedes auf den Tod des anderen gehen, wie es sein Leben daran setzt. Denn das andere gilt ihm nicht mehr als es selbst. Sein Wesen stellt sich ihm als ein anderes dar. Es ist außer sich, es muss sein Außer-sich-Sein aufheben. Das andere ist mannigfaltig befangenes und seiendes Bewusstsein. Es muss sein Anderssein als reines Für-sich-Sein oder als absolute Negation anschauen. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, das ist der harte Brocken. Ich habe ja auch andere Möglichkeiten der Begegnung diskutiert. Aber wenn es um Fragen des Selbstbewusstseins geht, so ist dieser Kampf auf Leben und Tod zwingend. Also andere Möglichkeiten der Selbstbegegnung, sie führen leider nicht zu Fragen des in Fragen des Selbstbewusstseins nicht viel weiter. Also weder verliebte Blicke noch der Austausch von Höflichkeiten. Wer wissen will, ob sein Selbstbewusstsein ein wahres Selbstbewusstsein ist, muss sein Selbstbewusstsein durchführen. Das heißt, er muss die Negation alles dessen, was nicht ist, nicht ich ist, tun. Und weil das Nicht-Ich auf der Ebene des Selbstbewusstseins, auf dem Niveau des Selbstbewusstseins, das andere Selbstbewusstsein ist, das genauso verfährt, muss es eben zu einem Kräftemessen kommen. Welches ist das wahre Selbstbewusstsein? Und zur Klärung dieser Frage muss man nach Hegel buchstäblich alles daran setzen, eben sein ganzes Leben. Setzt das Individuum sein Leben nicht daran, so wird es natürlich auch zu allem Möglichen kommen, nur nicht zur Wahrheit seines Selbstbewusstseins. Das heißt, nochmal definiert, zum Einklang der Selbstgewissheit mit der Realität auf gleichem Niveau. Setzt man sein Leben nicht daran, so wendet man also sein Selbstbewusstsein nicht kämpferisch nach außen, so fallen eben subjektive Selbsteinschätzung und objektive Anerkennung immer zwangsläufig auseinander. Es begegnen sich dann, so der Hegelsche Gedanke, eingebildete Selbste, die nach außen nett vielleicht durchaus sind, aber innerlich doch einander mehr oder weniger verachten und sich scheuen, diese Verachtung, die sie haben, für den anderen ernst zu nehmen. Und damit lassen sie auch gleichzeitig ihren eigenen Selbstwert in der Schwebe. Nach Hegel sind dies im doppelsten Sinne, wie er sagt, ich zitiere, faule Existenzen. Es sind faule Existenzen. Sie sind faul. Warum? Weil sie zum einen eben ihre Negativität, das heißt ihre Verachtung, nicht herausbringen. Und sie sind faul, weil sie damit, was ihr Selbstbewusstsein angeht, vor sich hin faulen. Sie wagen ihr Leben nicht und enden in fauliger Selbstintoxikation. Es können kluge Leute sein, sie können viel Verstand haben, sie können die Regelmäßigkeit der Dinge erkennen, aber das ist eine Frage, die auf einem anderen Niveau liegt. Sie liegt nicht auf dem Niveau des Selbstbewusstseins. Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat der Maler Paul Klee diese Selbstverfaulung in einer hinreißenden Zeichnung klargemacht, die Sie vielleicht kennen, Unterschrift: Zwei Männer einander in höherer Stellung vermutend begegnen sich. Da haben Sie die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Dieses vor sich hinfaulen des Selbstbewusstseins, das moderne Kritiker ja im ganzen 20. Jahrhundert als, wie es heißt, Krise der Identität diagnostizieren oder als Verschwinden des Subjekts, als Verwesen des Subjekts, als Tod des Subjekts beklagen, gehört hierher. Das ist durchaus ein ernstes Thema und es ist ja auch viel zu ernst, um es den Truppen psychologisch ausgebildeter Identitätsprothesenverkäufer, wie man das nennen könnte, zu überlassen. Und wenn Sie sich umtun in den Zeitungen, merken Sie ja, dass ganze Seelenindustrien und wissenschaftliche Apparate sich heute den Identitätsschäden widmen und den kriselnden Subjekten eine Identität verpassen wollen. Ich kann hier eigentlich nur mit Hegel immer warnen. Identität und Wagnis des Lebens ist nicht entkoppelbar. Man kann eben das eine nicht ohne das andere haben. Machen wir uns Hegels Formulierungen nochmal wieder bildhaft. So sehen wir eben diese beiden Individuen, die sich gegenseitig und vor sich selber beweisen wollen, dass jedes von ihnen das wahrhafte Selbstbewusstsein tatsächlich ist. Wir können etwa an die Situation zweier Krieger denken, an einen Zweikampf, bei dem jede Seite eine unbezweifelbare, souveräne Position behaupten will. Und wenn Hegel von Selbstbewusstsein redet, so meint er eben nicht ein nettes, angepasstes Individuum, sondern ein freies Individuum, das, wie Hegel sagt, nach eigenem Gutdünken, beliebig, wie es ihm gefällt, das meint eben reines Für-sich-Sein, entscheidet. Und diese Freiheit ist ohne Daransetzen des eigenen Lebens nicht möglich. Es gibt eben bei Hegel auch keine Identität ohne ein Kampfgeschehen. Sie wissen, dass ein derart starker Begriff von Freiheit unter postmodernem Blickwinkel ambivalent geworden ist. Das sind Showdowns, die wir im Kino genießen oder in der Tagesschau. Und dort erfahren wir ja auch, dass es das noch auf der Welt gibt, anderswo, auf der Welt, die nicht postmodern denkt. Keine Freiheit ohne Daransetzen des eigenen Lebens. Fukuyama, ich hatte ihn ja letztes Mal erwähnt, hat dieses Motiv ja auch zeitdiagnostisch gewendet. Die Welt ist zweigeteilt, nicht? Es gibt eine Welt, die eben noch in die Kämpfe um die Anerkennung auf einer politischen Ebene verstrickt ist. Und die Konflikte sind ja auch erinnerlich. Nordirland, Basken, Kosovo, und sie sind aktuell, wie im Irak, in Indien, Pakistan, in Jerusalem. Hier geht es um Fragen der Anerkennung, der Selbstständigkeit, des Selbstbewusstseins, hier auf dem Niveau einer politischen Souveränität. Und es gibt die andere Welt, in der jene Kämpfe um eine fundamentale Freiheit beendet sind, weil die Vernunft, die bei Hegel ganz konsequent nach dem Selbstbewusstsein kommt, nicht vor, sondern die Vernunft kommt nach dem Selbstbewusstsein, weil die Vernunft Institutionen objektiver Vernunft geschaffen hat, wie Hegel das nennt. Hegels Kampf um Anerkennung fiele in der BRD heute natürlich unter einen Fundamentalismusverdacht, wollte ihn jemand gegen den Staat beginnen, wie es die Rote Armee in den 70er Jahren getan hat und in den 90er Jahren beendet. Ja, wie geht die Geschichte weiter? Hegels Konstruktionen sind unausweichlich. Es gibt nämlich bei ihm das, was er immer wieder sagt, den einzig möglichen Weg. Dieser Prozess in der Phänomenologie des Geistes ist immer ein einzig möglicher Weg. Die einzig mögliche Weise, weil die Wahrheit kann eben nur eine sein, so denkt man im 19. Jahrhundert. Es gibt nur einen einzig möglichen Weg zur Wahrheit des Selbstbewusstseins und die ersten Stufen kennen Sie schon. Das Selbstbewusstsein muss auf gleichem Niveau anerkannt werden, habe ich ausgeführt. Das Selbstbewusstsein muss in den Kampf auf Leben und Tod gehen. Da sind wir jetzt. Hegels Geschichte nimmt nun eine eigenartige Wendung, die wir besser verstehen, wenn wir uns einmal ganz auf diese Geschichte einlassen. Was kann passieren, wenn zwei Individuen so auf den Tod des anderen gehen und ihr Leben aufs Spiel setzen? Erfüllt sich diese Bewegung, die ja beide verfolgen, die Negation des Nicht-Ich, so wird einer der beiden getötet und der andere bleibt am Leben. Das ist evident. Hegel denkt diesen Ausgang konsequent. Und das Denken dieser schrecklichen Evidenz, die dann eintritt, sie führt zu einer Wendung, an deren Ende nun die Zentralität der Arbeit stehen wird. Das ist eine Pointe. Aber bis dahin müssen wir noch eine ganze Reihe von Zwischengliedern verfolgen. Stellen Sie sich das vor. A und B kämpfen auf Leben und Tod, um die Wahrheit ihres Selbstbewusstseins zu beweisen, darzustellen, durchzuführen. A fällt in diesem Kampf und B erhebt sich triumphierend über den Leichnam seines ehemaligen Gegners. Jetzt kommen Fragen. Hat B nun die Selbstgewissheit seines Selbstbewusstseins verobjektiviert? Fragezeichen. Oder hat A die Selbstgewissheit seines Selbstbewusstseins konsequenter durchgeführt? Welches der beiden Selbstbewusstseine ist das wahrhaftere? Denn darum ging es ja bei diesem Kampf. Spielen wir es durch, denken wir uns in die Situation des überlebenden Siegers B hinein. Was spricht dafür, dass er sein Selbstbewusstsein als das wahrere bewiesen hätte? Und an dieser Stelle, im Anblick des Leichnams seines Gegners, müssen B Zweifel kommen. War es nicht der erschlagene A, der mehr Selbstbewusstsein gezeigt hat, der den Kampf auf Leben und Tod entschiedener, stärker, wahrhaftiger gewagt hat? Und das sind schlimme und vor allem ja auch unausweichliche Zweifel fürs Selbstbewusstsein von B. Gerade der Tod von A könnte ja ein untrüglicher Beweis sein, dass A sein Selbstbewusstsein wahrer gezeigt, durchgeführt hätte als B. Und B wird dies denken müssen, er wird sich vergleichen müssen, denn um den Vergleich, um das Messen ging es ja. Und B wird auch diese Zweifel nicht mehr prüfen können. Denn derjenige, der ihm die Anerkennung seiner Souveränität geben könnte, er liegt als Leichnam unter ihm. Das heißt, der für die Anerkennung notwendige und unentbehrliche Partner ist, wie Hegel sagt, totes Ding geworden. Er scheidet damit für Fragen des Selbstbewusstseins aus. B hat keine Chance mehr, wahrhaftes, unbezweifelbares Selbstbewusstsein zu erlangen. A, der ja doch immer wahrscheinlich der Selbstbewusstere war, lebt nicht mehr. Er lebt nicht mehr, weil er der Selbstbewusstere war. Hegel schreibt, ich zitiere, diese Bewährung aber durch den Tod hebt ebenso die Wahrheit, welche daraus hervorgehen sollte, als damit auch die Gewissheit seiner selbst überhaupt auf. Zitat Ende. Das heißt, dasjenige, worum es überhaupt in der ganzen Geschichte geht, die Beantwortung der Frage, wie ist wahrhaftes, das heißt nicht bloß eingebildetes, sondern objektiv durch andere anerkanntes Selbstbewusstsein zu erlangen, die Beantwortung dieser Frage ist unmöglich geworden. Durch den Tod, so heißt es, ich zitiere, durch den Tod ist zwar die Gewissheit geworden, dass beide ihr Leben wagten und es an ihnen und an dem anderen verachteten, aber nicht für die, welche diesen Kampf bestanden. Die beiden geben und empfangen sich nicht gegenseitig voneinander durch das Bewusstsein zurück, sondern lassen einander nur gleichgültig als Dinge frei. Zitat Ende. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Geschichte vom Selbstbewusstsein darf also so nicht enden. Fällt der anerkennende Gegner aus, ist keine Chance zur Gewissheit der Wahrheit seines Selbstbewusstseins zu kommen. Und um seine Zweifel loszuwerden, müsste der Sieger B ja wieder von vorne anfangen. Die Bühne noch einmal betreten, noch einmal auf ein anderes Individuum stoßen, es müsste wieder bis zu jenem Punkt kommen, wo beide im Kampf auf Leben und Tod gehen und auch nach der Tötung einer ganzen Reihe von Gegnern bleiben Zweifel, ob die Erschlagenen denn nicht doch mehr Selbstbewusstsein gehabt haben als der Sieger. Sie sehen, meine Damen und Herren, um mit dem Selbstbewusstsein vom Fleck zu kommen, das heißt, soll Selbstbewusstsein wahr werden, müssen beide am Leben bleiben. Wenn nicht beide am Leben bleiben, kommt es nicht weiter. Geht es nicht weiter mit der Geschichte vom Selbstbewusstsein? Man müsste wieder von vorne anfangen. Die Geschichte kennen Sie schon, ich wiederhole das nicht. Das Selbstbewusstsein kommt sonst nicht vom Fleck. Das heißt, es kommt nicht, wie hier gesagt, nicht zur durchgehaltenen Verobjektivierung der Gewissheit meiner selbst. Also müssen wir auf die andere Situation gehen, dass im Kampf auf Leben und Tod beide am Leben bleiben. So soll die Geschichte jetzt weiter gedacht werden. Und wie immer Sie sich diese Szene nun plastisch, filmisch ausmalen, sie hat ein unausweichliches Resultat. Wenn der Tod ausgeschlossen werden soll, weil er für die Anerkennung des Selbstbewusstseins modern gesagt kontraproduktiv ist, so gibt es nur ein Resultat. Der eine Weiterlebende wird Sieger, wird Herr, der andere Weiterlebende wird Besiegter, wird Knecht. Also, das ist der Punkt, wo wir hier sind. Das Resultat des Kampfes muss die Spaltung von Herr und Knecht sein. Das Resultat ist die Existenz zweier verschiedener Selbstbewusstseine. Hegel sagt, das eine ist das herrische Selbstbewusstsein, eben der Herr, und das andere ist das knechtische Selbstbewusstsein, eben der Knecht. Ja, das ist nun die dritte Schwierigkeit, ich sage mal die dritte Hürde, die wir nehmen müssen, also Anerkennung auf gleichem Niveau, das erste. Die zweite Hürde war, dass wer sein Selbstbewusstsein durchführen will, auf den Tod des anderen und das Daransetzen des eigenen Lebens gehen muss. Und die dritte Hürde eben, dass das Resultat dieses Kampfes stets Herr und Knecht sein muss. Die Alternative, eine Leiche, bringt in Fragen der Anerkennung keinen Fortschritt. Bei Hegel ist das zwingend und die Wahrheit bei Hegel ist zumeist erschreckend. Hegel lebt ja auch in einer Zeit, in der die Wahrheit mit dem Terror in der Französischen Revolution etwa eng verbunden ist. Es gibt noch eine vierte Hürde, es gibt noch eine fünfte Hürde, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie wissen, bei Hegel darf man nicht abbrechen, es muss immer weitergehen, das ist die Natur des Prozesses. Also Herr und Knecht, ein unausweichliches Resultat. Zunächst interessiert natürlich die brennende Frage, wer? Wer wird Herr und wer wird Knecht? Wie Sie sich nun das Geschehen ausmalen, Knecht wird das Individuum, das an irgendeinem Punkte des Kampfes eine bestimmte Erfahrung macht, nämlich die Erfahrung, in Hegels Worten, ich zitiere, dass ihm das Leben so wesentlich als das reine Selbstbewusstsein ist. Zitat Ende. Dass ihm das Leben so wesentlich als das reine Selbstbewusstsein ist. Wer diese Erfahrung der tiefen Angst um sein Leben, die Erfahrung der Todesangst macht, der setzt den Wert seines bloßen Lebens, seines nackten Lebens in den gleichen Rang wie das Streben nach dem reinen Selbstbewusstsein. Er wird an irgendeiner Stelle des Kampfes kapitulieren, den Tod vermeiden, das aufs Spiel setzen des eigenen Lebens abbrechen. Mitten im Kampf wird er aus Todesangst zögern, innehalten, die Waffen strecken und so Knecht werden. Die andere Seite, Herr. Herr wird das Individuum, das innerlich ungebrochen, ohne Todesangst, weiterkämpft und erst dann innehält, wenn es den anderen getötet oder wenn es sieht, dass der andere kapituliert, aufgibt und sagt, ich gebe mich geschlagen, du hast gewonnen, du hast mehr Selbstbewusstsein gezeigt, vor der Stärke deiner Selbstgewissheit kapituliere ich, etc., etc. Er wird Herr. Nun stehen auf unserer Bühne nicht mehr zwei Selbstbewusstseine, sondern Herr und Knecht, herrisches Selbstbewusstsein, knechtisches Selbstbewusstsein. Und die Preisfrage lautet, welches der beiden Selbstbewusstseine hat mehr Chancen, zur objektiven Gewissheit seiner selbst zu kommen? Hegel, der Prozessdenker, nichts war ihm verhasster, als irgendwo abzubrechen. Also bringen wir die Geschichte zu Ende. Sehen wir uns die Positionen von Herr und Knecht genauer an. Das ist auf den ersten Blick sehr einfach. Der Herr befiehlt, der Knecht gehorcht. Würde der Knecht nicht gehorchen, Widerstand leisten, ginge der Kampf auf Leben und Tod wieder los und so weiter, aber diese Etappe kennen Sie schon. Was befiehlt der Herr? Er befiehlt dem Knecht, ihm zu dienen. Das heißt konkret, Dinge für ihn zu tun, die er, der Knecht, nicht selbst machen will. Der Knecht arbeitet für den Herrn und der Herr genießt das, was der Knecht für ihn erarbeitet hat. Wir haben also beim Herrn das Befehlen und das Genießen als zwei Momente, das Konsumieren, Verzehren Und beim Knecht haben wir zwei andere Dinge, nämlich das Gehorchen und das, wie Hegel sagt, Dinge tun, das heißt das Arbeiten, das Produzieren. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, lange, lange Geschichte, sind wir endlich bei der Arbeit angekommen. Da kommt die Arbeit heran, an dieser Stelle. Was noch von der Geschichte des Selbstbewusstseins zu erzählen bleibt, ist natürlich die Pointe, der Fortgang, das Ende, bevor es dann mit der Vernunft weitergeht, die Antwort auf die Preisfrage jetzt, welches der beiden Selbstbewusstseine, das herrische oder das knechtische Bewusstsein, die jetzt auf der Bühne stehen, hat eigentlich nun mehr Chancen zur objektiven Wahrheit seiner Selbstgewissheit à la langue zu kommen. Dass der Kampf auf Leben und Tod immer wieder aufgenommen werden kann, ist klar, aber es geht darum, wo ist die Chance à la langue, auf Dauer. Hegels Antwort ist nun sehr verwirrend. Die vierte Hürde, die wir zu nehmen haben, eine nicht minder unangenehme Antwort als die ersten beiden, die er uns hier vorgesetzt hat. Hegels Antwort lautet nämlich, ich zitiere, die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins ist das knechtische Bewusstsein. Die Haare sträuben sich natürlich ein weiteres Mal zu Berge, ob dieser Zumutung, erst die Zumutung, sich überhaupt anerkennen lassen zu müssen auf gleichem Niveau und nicht einfach nur unter der Sonne zu stehen und sagen, wie toll ich bin. Dann die Zumutung, im Kampf auf Leben und Tod gehen zu müssen und dann die schwer zu ertragende Unausweichlichkeit dieses Resultats, dass immer Herr oder Knecht herauskommen werden. Und jetzt schließlich die These, es sei nun ausgerechnet der Knecht, derjenige, der die Chance hat, die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins zu erreichen. Sehen wir uns Hegels Begründung genauer an. Warum ist die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins das knechtische Bewusstsein? Der Herr findet seine Anerkennung durch den Knecht. Hegel sagt, sein Selbstbewusstsein ist durch den Knecht vermittelt. Und diese Situation, die Anerkennung, die der Knecht dem Herrn gibt, müssen wir uns nun genauer ansehen. Auf welche Momente bezieht sich der Herr, wenn er sich vom Knecht anerkennen lässt? Zwei Dimensionen sind hervorzuheben. Einmal, der Herr bezieht sich auf den Knecht als ein produzierendes Wesen. Salopp gesagt, ihn interessiert, was der Knecht an Dingen tut oder herstellt. Und durch den Knecht hindurch bezieht sich der Herr auch auf die Gegenstände des Genusses. Anders gesagt, sein Blick, der herrische Blick, ist kaum auf das Antlitz des Knechtes gerichtet, sondern auf das, was der Knecht mit seiner Händearbeit schafft. Eben, er guckt auf die Sahnetorte, die der Knecht herstellt. Das ist die eine Dimension. Und zum anderen erkennt der Herr natürlich im Knecht ein Selbstbewusstsein, denn er weiß genau, der Knecht ist kein Ding, kein Produktionsmittel, wird Marx später sagen, sondern Arbeitskraft. Ein Knecht ist kein Ding, aber, sagt Hegel, ein solches, das mit dem selbstständigen Sein oder der Dinglichkeit überhaupt synthetisiert ist. Nicht? Der Herr erkennt im Knecht ein Selbstbewusstsein, das mit dem selbstständigen Sein, das heißt der Dinglichkeit, überhaupt synthetisiert ist. Wir müssen uns erinnern, in Selbstbewusstseinsfragen geht es immer um die Grenzziehung zwischen Ich und Nicht-Ich. Es geht um die Bewegung der Negation all dessen, was nicht zu mir gehört. Und dies kann, wie schon gesagt, eben ein Nicht-Ich in der Sozialwelt oder ein Nicht-Ich in der Dingwelt sein. Hegels Argument ist nun, dass sich der Herr in beiden Dimensionen in einer Lage befindet, die der weiteren Durchführung der Bewegung des Selbstbewusstseins hinderlich sind, beziehungsweise diese zutiefst blockieren. In beiden Dimensionen. Was das Nicht-Ich der Sozialwelt angeht, so bezieht sich der Herr ja nur insoweit auf den Knecht, als dieser Dinge produziert. Das heißt, die Dinge schieben sich zwischen ihn und den Knecht. Es kann ihm ja auch völlig gleichgültig werden, ob es nun dieser oder jener Knecht ist, der für ihn arbeitet. Hauptsache, das Haus wird fertig. Hegel schreibt, der Herr bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch das selbstständige Sein. Zitat Ende. Und was die andere Dimension angeht, das Nicht-Ich der Dingwelt, so behält der Herr zwar seine sauberen Hände, aber zugleich auch ist ihm der tätige Kontakt mit dem Nicht-Ich der Dingwelt verwehrt. Er kann immer nur das genießen, was der Knecht produziert. Er kann nicht genießen, was er will, sondern nur das, was der Knecht produziert. Es ist vermittelt. Das heißt, das herrische Selbstbewusstsein hat keine Chance, sich an den Dingen zu bewähren. Und es hat keine Chance, sich am anderen Subjekt fortdauernd zu bewähren, weil sich immer etwas dazwischen schiebt. Der Prozess der Entfaltung des Selbstbewusstseins ist beim Herrn blockiert, abgebrochen, er führt nicht weiter. Das ist die Hegelsche Pointe oder wie Hegel es in seiner unnachahmlichen Art sagt, könnte man sich eigentlich mal irgendwo an die Wand schreiben, das Wesen der Herrschaft ist das Verkehrte dessen, was sie sein will. Im Moment nachdenken, nicht? Das Wesen der Herrschaft ist das Verkehrte dessen, was sie sein will. Betrachten wir jetzt den Knecht aus der Perspektive der Herrschaft, so sind hier zunächst auch Verkehrungen zu sehen. Der Knecht, er wollte selbstständig sein und sieht sich nun an der Kette der Dinge. An der Kette des selbstständigen Seins, wie Hegel sagt, eine Kette, von der es heißt, ich zitiere, es ist seine Kette, von der er im Kampf nicht abstrahieren konnte. Das, wo er sagt, da ist mir das Leben wichtiger, die Dinge. Er wollte selbstständig sein und sieht nun, wie sein Tun eigentlich das Tun des Herrn ist. Denn dieser befiehlt ja, was getan werden soll. Also beim Knecht wie beim Herrn sind Verkehrungen erkennbar. Es sind zwar Anerkennungen vorhanden, das sagt Hegel, aber diese Anerkennungen stehen asymmetrisch. Sie stehen schief zueinander. Zitat Hegel: Aber zum eigentlichen Anerkennen fehlt das Moment, dass das, was der Herr gegen den anderen tut, er auch gegen sich selbst, und was der Knecht gegen sich tut, er auch gegen den anderen tue. Es ist dadurch ein einseitiges und ungleiches Anerkennen entstanden. Zitat Ende. Das ist natürlich eine Beurteilung jetzt, die immer noch aus der Perspektive des Herrn formuliert ist. Anders wird das Bild des Knechtes, wenn wir Hegel folgend nun ganz auf die Seite des Knechtes treten und seine Perspektive, seinen Blickwinkel einnehmen. Wie sieht es mit dem Nicht-Ich der Sozialwelt aus? Der Knecht, er steht dem Herrn direkt gegenüber und zwar mit seinem ganzen Wesen, unmittelbar. Hegel schreibt, dieses Bewusstsein, also gemeint ist das Bewusstsein des Knechtes, dieses Bewusstsein hat nämlich nicht um dieses oder jenes, noch für diesen oder jenen Augenblick Angst gehabt, sondern um sein ganzes Wesen. Denn es hat die Furcht des Todes, des absoluten Herrn empfunden. Es ist darin innerlich aufgelöst worden, hat durchaus in sich selbst erzittert und alles Fixe hat in ihm gebebt. Zitat Ende. Da schiebt sich nichts dazwischen in diese Situation. Die absolute Macht der Sozialwelt, der Welt der Subjekte, das ist der Tod. Hier gilt bei Hegel, den Herrn fürchten, welchen auch immer, ist immer zugleich Todesfurcht haben. Auch darüber kann man natürlich lange nachdenken. Diese Todesfurcht, diese Todesangst erfährt nun bei Hegel eine enorme Aufwertung. Sie ist nicht etwas, was man vermeiden sollte oder an die Peripherie gehört als unangenehme Empfindung, sondern diese Todesfurcht gehört geradezu ins Zentrum des Selbstbewusstseins, das ja, Sie erinnern, sich immer wieder negiert, immer Nein sagt, zu allem anderen nicht ich sagt. Ohne Todesfurcht eben kein wahres Selbstbewusstsein. Aus einem anderen Kontext ist auch dieses hübsche Hegel-Wort überliefert, wo er sagt, ein geflickter Rock ist besser als ein Zerrissener, nicht so beim Selbstbewusstsein. Die Todesfurcht, also von wegen Patchwork-Identität kann man noch dazu sagen, ne? Die Todesfurcht, das Erzittern und Beben im Innern, das bildet einen Moment der Wahrheit, so wie ja im Angesicht des Todes manchmal Menschen Dinge sagen, mit Wahrheiten herausdrücken, die sie ihr Leben lang vor sich selbst und anderen verschwiegen haben. Hegel bindet das zusammen, Todesfurcht, Erschütterung, Beben in sich und subjektive Wahrheit, würden wir heute sagen, Authentizität, das bindet er zusammen und über dieses Beben und Zittern heißt es, ich zitiere, diese reine allgemeine Bewegung, das absolute Flüssigwerden alles Bestehens, ist aber das einfache Wesen des Selbstbewusstseins, die absolute Negativität, das reine Für-sich-Sein, das hiermit an diesem, das heißt am knechtischen Bewusstsein ist. Dem Herrn ist exakt diese Erfahrung verschlossen. Er ist eben innerlich nicht total aufgelöst worden. Seine Subjektivität hat nicht diese Aufweichung erfahren, die dem Knecht zuteil wurde. Man kann sagen, er ist nicht so flexibilisiert worden. Und diese Elastizität des Selbstbewusstseins, sie ist aber nicht nur eine in der Sozialwelt der Subjekte, wo die Bedeutung hat, sie hat auch ihr Korrelat in der anderen Seite im Bereich der Dingwelt. Um das noch auszuführen, der Herr genießt Dinge, der Knecht bearbeitet Dinge, das ist die Teilung. Die Befriedigung des Genusses ist, wie Hegel sagt, ein reines Negieren des Gegenstands. Ich esse ein Brötchen und dann ist es weg. Ich trinke ein Glas Wein und dann ist das Glas leer. Das ist sozusagen das reine Negieren. Oder in Hegels Worten, ich zitiere, diese Befriedigung ist aber deswegen selbst nur ein Verschwinden, denn es fehlt ihr die gegenständliche Seite oder das Bestehen. Und er fährt ihn fort, die Arbeit hingegen ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden oder sie bildet. Zitat Ende. Arbeit ist nämlich eine Weise der Negativität, die mit der inneren Aufweichung des Knechtes korrespondiert. Arbeit ist nicht Destruktion, Vernichtung, sondern Arbeit ist Umformung der Gegenstände. Das Material wird hier flexibel gemacht, verformt. Und was immer der Knecht mit dem Material tut, ob er die raue Oberfläche der Steine abschleift, Sand und Zement vermischt, Eisen schmiedet, eine Waldung rodet, Rosen züchtet, den Teig knetet oder was sonst noch immer, die Fixheit des Bestehenden, sagt Hegel, sie wird aufgelöst, sie wird verändert. Das ist die andere Seite der inneren Flexibilisierung durch die Todesfurcht. Es ist dies eben keine abstrakte Negation des Materials, wie im Konsum, der es vernichtet, Brötchen ist weg, sondern es ist eine, wie er sagt, bestimmte Negation. Die bestimmte Negation ist eine Umformung, eine wichtige Unterscheidung. Abstrakte Negation, Konsum und Tötung sind abstrakte Negationen, nicht? Bestimmte Negation, das wäre dieses Beben im Innern, beziehungsweise die Umformung der Dinge. Da haben Sie diese Korrespondenzen wieder. In der Todesfurcht wird die Subjektivität verflüssigt, in der Arbeit wird die Dingwelt umgeformt. Und beides gehört für Hegel zusammen. Die Erfahrung der absoluten Macht schafft eine allgemeine Aufweichung des Subjekts. Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, daran hält Hegel ganz entschieden fest, aber das ist nicht alles. Das innerlich aufgelöste Bewusstsein kann zu sich selbst kommen, indem es seinerseits nun die Fixheit der Dinge verändert. Und die berühmte Formulierung heißt ganz knapp für das knechtische Selbstbewusstsein, durch die Arbeit kommt es zu sich selbst. Durch die Arbeit kommt es zu sich selbst. Ja, Punkt 5. Nur in Gehorsam und Arbeit kommt das Selbstbewusstsein zu sich. Ja, das ist eine lange Geschichte gewesen, die ist jetzt eigentlich auch zu Ende. Es ist übrigens auch eine Geschichte, die kann man gut und gerne immer wiederlesen und sich daran abarbeiten, um vielleicht doch einen Ausweg zu finden, wie man aus dieser erschreckenden Evidenz dieser Schritte herauskommen kann. Das ist eine gute denksportliche Tätigkeit. In dieser Geschichte finden wir das, was wir gesucht haben, nämlich die Begründung der Zentralität der Arbeit. Und das ist die Begründung der Zentralität der Arbeit, die dann für Marx maßgeblich wird und an der sich dann auch Nietzsche abarbeiten wird. Hegels Entdeckung, dass die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins das knechtische Bewusstsein ist, sie steht und fällt eben mit der Zentralität der Arbeit. In der Auseinandersetzung um Selbstbewusstsein ist der Knecht schließlich dem Herrn überlegen. Warum? Weil er arbeitet. Die Arbeit des Knechts bricht die ausschließliche Macht des Herrn. Die Dinge, die der Knecht zu bearbeiten hat, sie sind ihm ja zunächst als in der Macht des Herrn stehend gegeben. Das ist der Ausgangspunkt. Der Herr sagt, fälle diesen meinen Baum und mache mir einen Tisch für mich. Indem der Knecht das Material bearbeitet, hebt er die Form des Baumes auf, er überwindet die Form, die ihm entgegengesetzt war, das fremde Negative, sagt Hegel. Die bearbeitete Gegenständlichkeit ist ihm nun nicht mehr ein Fremdes, ein anderes, sondern sie ist sein Werk, seine Arbeit, eine von ihm geschaffene Realität. Und weil er es war, der diese Realität geschaffen hat, findet er sich darin auch selbst wieder. Im Anblick seines Werks kommt ihm, dem Knecht, aber auch zum Bewusstsein, dass er eben nicht nur ein Sein für den anderen, für den Herrn ist, nicht nur unselbstständig, sondern ihm wird bewusst, dass er gerade in dieser Situation, nämlich in der Situation der Arbeit, dazu gekommen ist, ein selbstständiges Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und dieser Stolz des Produzenten, er hat eine Bresche in die ausschließliche Macht des Herrn geschlagen, eine Bresche, die größer wird, je weiter die umformende Arbeit, das Verwandeln fremder Formen in eigengeschaffene Formen voranschreitet. Die Pointe bei Hegel heißt eben einfach, kurz übersetzt, der Knecht tötet nicht den Herrn, er arbeitet ihn hinweg. Er arbeitet ihn hinweg. Das ist das berühmte Geheimnis der Arbeit bei Hegel. Die Pointe, die Sie sich, wie gesagt, notieren, nicht? Nur in Gehorsam und Arbeit kommt das Selbstbewusstsein zu sich, was die Hegel passt überhaupt nicht in die derzeitige Bundesrepublik Deutschland hinein. Es tut mir eigentlich auch leid, dass ich Ihnen so unkomfortable Dinge hier sagen musste. Aber das liegt eben einfach daran, dass Hegel nun im Unterschied zu anderen, die wir heute ja auch kennen, kein Gefälligkeitsdenker war. Und lassen Sie mich das noch zum Abschluss sagen. Vielleicht verstehen Sie jetzt auch ein bisschen besser, warum dieser Autor Hegel zugleich, um das Zauberwort nochmal zu benutzen, zugleich als verkappter Revolutionär und als preußischer Staatsphilosoph gefeiert werden konnte. Und Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus